Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Besserwissen. Wir sind Niklas,
Lorena,
Johanna
und Lilly.
Und wir wollen uns heute mit einem weiteren Bildungsmythos beschäftigen. Unser Mythos ist, externe Belohnungen wirken sich negativ auf intrinsische Motivation aus. Natürlich ist klar, Motivation ist ziemlich wichtig und allgegenwärtig ein Thema der Bildung. Deshalb haben wir als erstes Frau Koch, eine Grundschullehrerin der dritten Klasse, zu ihrem Motivationsverhalten gefragt.
Motivation ist ein ganz wichtiger, aber auch schwieriger Bereich, der zu unserem Alltag gehört. Hauptsächlich stelle ich die Motivation her, indem ich einen Lebensweltbezug schaffe. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen altersabhängig, hat man es mit einer ersten oder einer vierten Klasse zu tun. Was die Kinder lieben, sind spannende Dinge, sind Schauspiele, sie lieben Figuren, Handpuppen, Geschichten. So findet man immer einen sehr motivierenden Einstieg in ein neues Thema.
Aber was ist denn da jetzt überhaupt dran an dieser Frage mit der Motivation?
Gute Frage. Bevor wir darauf genauer eingehen, klären wir erstmal ein paar grundlegende Begriffe. Belohnungen sind nach Cameron Pierce, auf die wir später nochmal genauer zu sprechen kommen, Stimuli, von denen man annimmt, dass sie positive Ereignisse sind. Dann geht's bei uns auch noch um Motivation. Hier unterscheidet man extrinsische und intrinsische Motivation. Extrinsische Motivation ist durch äußere Faktoren, materielle Belohnung und Bestrafung, Überwachung oder soziale Bewertung, sowas wie Tadel oder Noten, angestoßen. Extrinsisch motiviertes Verhalten ist häufig unmittelbar abhängig von äußeren Steuerungsinstanzen und erlischt, wenn deren Kontrollinstrumente wegfallen. Bei intrinsischer Motivation auf der anderen Seite ist kein Steuerungsinstrument von außen nötig, um die Tätigkeit freudvoll und ausdauernd auszuüben. Die Tätigkeit wird ausgeführt, weil die Aktivität an sich belohnend ist, unabhängig von externen Faktoren. In dem Zusammenhang ist noch wichtig, das Interesse zu erwähnen. Interesse gilt als Motivator für das Aufrechterhalten und Engagement an einer Tätigkeit. Es kann als Synonym oder als Beweggrund für intrinsisch motiviertes Verhalten gelten. Aber woher kommt denn jetzt eigentlich die Idee oder die Theorie, dass sich intrinsische Motivation durch Belohnungen verringern könnte? Da hat Edward L. Deci die Ursprungsstudie gestartet, die quasi den ganzen Stein der Forschung ins Rollen gebracht hat.
Hey Niklas, wie sah das denn jetzt eigentlich mit dieser Ursprungsstudie aus?
Also es hat eigentlich alles angefangen im Jahr 1971 mit dem Psychologen Edward L. Deci. Sein Ausgangspunkt für seine Studie war, dass er sich fragte, inwiefern sich externe Belohnung auf intrinsische Motivation auswirkt. Klären tut er das letztendlich an einem Beispiel. Er nannte zum Beispiel, dass es ein Kind gibt, was gerne den Rasen seiner Eltern mähte, und er fragte sich dann, wie würde sich das Verhalten und die intrinsische Motivation dieses Kindes verändern, wenn man diesem Kind zum Beispiel Belohnungen in Form von materiellen Dingen wie Geld und Feedback gibt. Dazu stellte er zwei Hypothesen auf. Seine erste Hypothese war, dass sich die externen Belohnungen in Form von Geld und anderen materiellen Dingen negativ auf die intrinsische Motivation auswirkt. Seine zweite Hypothese dagegen war, dass sich externe Belohnungen in Form von Lob und Feedback positiv auf intrinsische Motivation auswirkt. Getestet hat er das letztendlich in einem Experiment. Dabei hat er zwei Versuchsgruppen gehabt, eine Experimentalgruppe und eine Kontrollgruppe. Insgesamt waren es 24 Kinder mit je 12 Kindern in jeder Gruppe. Durchgeführt wurde dieses Experiment in drei Phasen. In jeder Phase sollte ein Puzzle gelöst werden. Und beobachtet wurde letztendlich, wie lange die Kinder an dem Puzzle arbeiteten. In der Experimentalgruppe hat man in der zweiten Phase Belohnungen bekommen. Deci stellte letztendlich fest, dass sich das Verhalten zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe in Phase 1 und 3 relativ zu der Phase 2 unterschieden hat. Sein Ergebnis war dadurch, dass sich also materielle externe Belohnungen negativ auf intrinsische Motivation auswirkt. Wenn man das jetzt Ganze am Beispiel des Kindes sieht, könnte man einfach sagen, wenn die Eltern dem Kind Geld geben, würde das Kind diese Situation uminterpretieren und würde letztendlich weniger intrinsische Motivation für zukünftige Aktivitäten haben.
Genau, Deci hat dann 1985 zusammen mit Richard Ryan auch noch die Selbstbestimmungstheorie aufgestellt. Die ist natürlich sehr umfassend, wir beschränken uns jetzt hier auf einige wesentliche Teilaspekte. Zum Beispiel die Theorie der Basisbedürfnisse. Sie gehen davon aus, dass es drei psychologische Basisbedürfnisse gibt. Autonomie erleben, also das Bedürfnis, über sich selbst bestimmen zu können, in Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Interessen. Kompetenz erleben, also das Bedürfnis, sich als kompetent und effektiv beim Verfolgen seiner Ziele zu erleben. Und die soziale Eingebundenheit, also das Bedürfnis, sich anderen Personen oder Gruppen zugehörig und verbunden zu fühlen. Intrinsische Motivation ist jetzt abhängig von der Befriedigung dieser Bedürfnisse. Die Ereignisse beeinflussen also die intrinsische Motivation je nach ihrer wahrgenommenen, informativen, kontrollierenden oder amotivierenden Bedeutung. So erhöhen zum Beispiel Ereignisse, die als informativ wahrgenommen werden, die intrinsische Motivation, weil sie auf die Fähigkeit hinweisen, dass man eine Aufgabe ausführen kann, fördern also das Kompetenzerleben. Kontrollierende Ereignisse beeinträchtigen aber die intrinsische Motivation. Sie werden als Versuch, das Verhalten zu bestimmen, wahrgenommen und beeinträchtigen so das Autonomieerleben. Amotivierende Ereignisse, also negatives Feedback, verringern die intrinsische Motivation auch, weil sie auch wieder das Kompetenzgefühl verringern. Die Theorie sagt auch aus, dass Belohnungen nicht immer schädlich sind. Darauf kommen wir aber später noch zurück. Ein weiterer Teil der Selbstbestimmungstheorie ist der Korrumpierungseffekt bzw. Overjustification-Effekt. Wenn zu einer Aktivität, für die man intrinsisch motiviert war, die also mit Freude ausgeführt wurde, auf einmal externe Belohnungen zugegeben werden, sinkt diese intrinsische Motivation, sobald die Belohnungen wieder entfernt werden. Die Aktivität an sich, die also normalerweise ohne Belohnung stattfinden würde, verliert in den Augen der Person an Wert. Es ist quasi nicht mehr lohnenswert, die Aufgabe ohne die externe Belohnung zu tun. Die Belohnung ist quasi eine Übermotivation und die intrinsische Motivation wird nicht mehr benötigt. Hier setzt dann ein weiterer Teil der Selbstbestimmungstheorie an. Die kognitive Bewertungstheorie versucht den Korrumpierungseffekt nämlich so zu erklären, dass bei Zugabe einer externen Belohnung eine kognitive Uminterpretation und Evaluation der Aufgabe stattfindet. Das erklärt zum Beispiel auch das Beispiel von dem rasenmähenden Kind, das Niklas gerade angebracht hat. Bei Geld als Belohnung findet eine kognitive Uminterpretation statt, bei Lob ist diese nicht nötig. Außerdem verschiebt sich der wahrgenommene Ort der Verursachung des eigenen Handelns von innen nach außen. Die Menschen verlieren das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln und fühlen sich kontrolliert. Das wirkt sich auch negativ auf die intrinsische Motivation aus. Es gab natürlich vorher auch schon ähnliche Überlegungen. Deasy stützt sich in seiner Ursprungsstudie zum Beispiel auf die Charms oder auf die Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger.
Ja, und gab es da jetzt eigentlich noch andere Stimmen auf Deasys Seite? Gab es Leute, die irgendwie ähnliche Forschungsansätze hatten?
Das ist richtig. Es gab Lepper, Green und Nisbet, die im Jahr 1973 ein weiteres Feldexperiment mit Kindern durchgeführt haben. Sie testeten auf drei Bedingungen. Erstmal auf die erwartete Belohnung, auf die unerwartete Belohnung und auf keine Belohnung und guckten, wie sich die intrinsische Motivation dabei verhält. Ihr Ergebnis letztendlich unterstützte die Vorhersage, dass Probanden unter der Bedingung einer erwarteten Belohnung später weniger intrinsisch motiviert für die Zielaktivität waren, als Probanden der anderen beiden Bedingungen.
Das war jetzt irgendwie schon ziemlich viel Input zum Korrumpierungseffekt, aber das ist doch hier eigentlich ein Podcast über Mythen, oder?
Richtig. Es gibt da nämlich noch eine andere Seite der Medaille, und zwar diese von Judy Cameron und David Pierce. Die kamen in ihren 2-Meter-Analysen und einer Studie, die ich hier kurz vorstelle, zu konträren Erkenntnissen. In ihrer ersten Meta-Analyse von 1994 haben sie versucht, die Frage zu beantworten, welchen Effekt Belohnungen auf die intrinsische Motivation haben und welche Faktoren noch eine Rolle spielen. Ihr hauptsächliches Ergebnis war, anders als bisher gehört, dass man nicht generell davon sprechen kann, dass Belohnung die intrinsische Motivation verringert. Es ist eher abhängig davon, wie die Motivation gemessen wird. Und da üben sie nämlich auch Kritik an Deasy und Ryan. Sie messen nämlich eher das Interesse als die intrinsische Motivation. Es hängt außerdem ab von der Art der Belohnung, ob sie zum Beispiel verbal oder greifbar ist, ob sie erwartet wird oder vom Leistungsniveau abhängig gemacht wird. Nur unter sehr speziellen Umständen wird die intrinsische Motivation tatsächlich verringert und auch nur sehr minimal. Das ist der Fall, wenn Belohnungen erwartet werden, nicht mit der Qualität der Leistung verknüpft sind und wenn intrinsische Motivation anhand der freien Zeit der Aufgabe gemessen wird. Die intrinsische Motivation steigt aber, wenn Belohnungen für das Erreichen eines Leistungsstandards oder das Überbieten anderer gegeben werden. In einem Punkt sind sich aber alle 4 Autoren einig. Verbales Lob erhöht die intrinsische Motivation.
Das hat Deasy sich jetzt aber so bestimmt nicht gefallen lassen, oder?
Genau, das ist richtig. Deasy und Ryan haben im Jahr 1999 genau auf diese Meta-Analyse von 1994 geantwortet. Sie sagten darin noch einmal aus, dass externe Belohnungen sich wirklich negativ auf die intrinsische Motivation auswirkt. Sie fügten ebenfalls hinzu, dass das auch bei leistungsabhängigen Belohnungen stattfindet. Er gab zwar zu, dass es Ausnahmen gibt, hielt die letztendlich aber nicht für signifikant genug.
Und wie lautet jetzt die Antwort von Cameron und Pierce darauf?
Die beiden haben wieder eine Meta-Analyse durchgeführt, im Jahr 2001 mit dem Ziel, die bisherigen Unterschiede in den Erkenntnissen zu lösen und damit eine Meta-Analyse zu erstellen, die es ermöglicht, diese Differenzen zu erklären. Die Ergebnisse waren folgende. Belohnungen sind nicht schädlich für die Motivation beim Erledigen einer Aufgabe. Belohnungen für Aufgaben, die von vornherein wenig Interesse hervorrufen, erhöhen die intrinsische Motivation, gemessen daran, wie viel Zeit die Probanden mit den Aufgaben verbringen, wenn sie die freie Wahl haben, was sie tun. Bei Aufgaben, an denen die Probanden schon ein hohes Interesse haben, haben verbale Belohnungen positive Auswirkungen auf die Motivation und das selbstberichtete Interesse an der Aufgabe. Sind bei denselben Aufgaben die Belohnung greifbar, erwartet und nur lose mit dem Leistungsniveau verbunden, wirkt sich das eher negativ auf die Motivation aus. Cameron und Pierce haben auch eine weitere Studie durchgeführt im Jahr 2005, in der sie die leistungsbasierten Belohnungen im Schulalltag untersuchten. Dabei untersuchten sie zwei Gruppen, die beim Lösen kleiner Rätsel in unterschiedlichen Stellen, also während einer Lernphase oder bei einer Prüfung, belohnt wurden oder eben nicht. Ihr Hauptbefund war, dass diese leistungsbasierte Belohnung die intrinsische Motivation erhöhen. Also, wenn Belohnungen für den Erfolg bei Rätselaufgaben gegeben wurden, verbrachten die Probanden mehr Zeit mit den Aufgaben in ihrer Freizeit als diejenigen, die nicht belohnt wurden. Was bisher aber nicht betrachtet wurde, ist, ob die intrinsische Motivation für eine bestimmte Leistung auch auf die allgemeinere Kategorie der Aktivität übertragen werden kann. Es wird auch davon ausgegangen, dass das Interesse bereits da ist und die Belohnung das Interesse und auf diesem Weg die intrinsische Motivation steigern. Cameron und Pierce gehen also insgesamt von einem deutlich niedrigeren Effekt aus als Desi und Ryan.
Wie ist es denn so im Unterricht? Wie ist das in der Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern?
Heute belohne ich die Kinder relativ wenig, mit materiellen Sachen eigentlich gar nicht. Aber was ganz gut funktioniert, ist das Lob. Gute Leistungen bekommen von mir ein großes Lob. Und das kann auch sein, dass ein Kind statt einer 4 dann eben eine 3 schreibt. Das ist ein Lob wert, ne? Genauso wie natürlich eine 1 ein Lob wert ist. Die Kinder spüren es auch, wenn man stolz ist. Also sie haben den Anreiz, sie wollen gern die Lehrerin stolz machen. Und wenn man ihnen das sagt und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht, ich bin stolz auf dich, dann ist das eine ganz, ganz große Belohnung. Das ist viel mehr wert, als würde ich ihnen irgendetwas Materielles in Aussicht stellen.
Puh, das war jetzt aber ein Hin und Her und irgendwie auch Streit aus den letzten 4 Jahrzehnten. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal ein paar aktuellere Ergebnisse.
Ja, es wurde zum Beispiel im Jahr 2022 eine Studie von Peters und Grauenholz-Fischer veröffentlicht, in der sie die Originalstudie von Desi wiederholten. Der Ablauf und die Probandenzahl behielten sie dabei bei. Die Ergebnisse zeigen, dass das Arrangement der Teilnehmenden im Laufe der Studie abnimmt. Ein Korrumpierungseffekt konnte dort also auch nicht gefunden werden, weil die individuellen Daten der Personen stark variieren. Und in beiden Gruppen, also in der Experimentalgruppe und in der Kontrollgruppe, ein durchschnittlicher Abfall der intrinsischen Motivation beobachtet werden konnte. Zudem fanden die Autoren die unterschiedlichsten Muster bei der Analyse der individuellen Daten und das in beiden Gruppen. Die Autoren merken an, dass der Korrumpierungseffekt wohl sogar die am wenigsten plausibelste Erklärung für die gefundenen Daten sei. Jetzt stellt sich noch die Frage, unter welchen Bedingungen der Korrumpierungseffekt auftritt oder eben nicht. Das ist aber eine Aufgabe der zukünftigen Forschung. Als mögliche Erklärung nennen die Forschenden hier Verhaltenskontraste, was auch ein sehr spannender Forschungsansatz ist, der hier aber leider den Rahmen sprengen würde.
Auch eine ziemlich aktuelle Meta-Analyse von Cerasoli, Niklin und Ford von 2014 baut auf den Untersuchungen der letzten 4 Jahrzehnte zum Korrumpierungseffekt auf und nimmt hier besonders die Wechselbeziehung zwischen intrinsischer Motivation, extrinsischen Belohnungen und der Leistung in den Fokus. 154 Quellen, die zusammen Effektgrößen aus 183 unabhängigen Stichproben und insgesamt mehr als 200.000 Befragten berichten, wurden zur Analyse ausgewählt und kodiert. Direkt zu Beginn betonen die Forschenden die Wichtigkeit beider Arten von Motivation in Leistungskontexten und verweisen auf die Bedeutsamkeit dieser Konstrukte in der Psychologie. Deshalb kritisieren sie auch, dass es noch nie eine Meta-Analyse zu der Frage nach interaktiven Auswirkungen von extrinsischen Anreizen und intrinsischer Motivation auf die Leistung gab. Trotz jahrzehntelanger Theorien, Meinungen und auch Streit über die Beziehung zwischen den Anreizen und intrinsischer Motivation. Bislang gab es auch nur wenige empirische Versuche, um zu zeigen, welche Motivation in Bezug auf die Leistung mehr Gewicht, also mehr Einfluss auf die Leistung hat. Für die Autorin sind deshalb drei Fragen praktisch und theoretisch von Bedeutung. Erstens, sagt intrinsische Motivation Leistung voraus? Zweitens, wenn ja, welche Rolle spielen hier die extrinsischen Anreize? Und drittens, was ist für die Leistung dann wichtiger, intrinsische Motivation oder extrinsische Anreize? Zudem werden hier noch zwei Moderatoren berücksichtigt. Das ist einmal die Leistungsart, da wurde getestet qualitativ versus quantitativ, und die Belohnungskontingenz, also die Art der Verknüpfung mit der Belohnung. Das war einmal eine direkte Leistungsorientierung und eine indirekte Leistungsorientierung. Vorherige Ergebnisse aus verschiedenen Bereichen wie der Schule, Arbeit oder Sport weisen darauf hin, dass intrinsische Motivation sich gut eignet, um die Leistung hervorzusagen. Die Bedeutung intrinsischer Motivation bleibt hier allerdings bestehen, wenn zudem extrinsische Anreize gegeben wurden. Zudem hat auch die Stärke der Belohnungsanreize einen Einfluss, wie intrinsische Motivation sich weiter auf die Leistung auswirkt. Zum Beispiel war intrinsische Motivation eher unwichtig für die Leistung, wenn Anreize direkt mit ihr verbunden waren. Und eher wichtig, wenn die Anreize indirekt mit der Leistung verbunden waren. Intrinsische Motivation ist eher ein guter Prädiktor für die Qualität der Leistung und extrinsische Belohnung eher eine bessere Vorhersage für die Leistungsquantität. Das wichtigste Ergebnis ist hier wohl aber, dass in Bezug auf die Leistung Anreize und intrinsische Motivation nicht zwingend gegeneinander wirken und am besten gemeinsam betrachtet werden müssen. Die Autorinnen schlagen Praktikerinnen wie zum Beispiel Lehrkräften in der Schule vor, dass die Frage nicht lauten sollte, ob überhaupt Anreize geboten werden müssen oder dürfen, um Schülerinnen zu motivieren. Die Frage, die jetzt eigentlich entscheidend ist, ist, zu welcher Art von Verhalten hin man motivieren möchte. Ein sehr direkter Anreiz zum Beispiel verengt eher den kognitiven Fokus und fördert ein ganz bestimmtes Verhalten in Bezug auf ein klares Ziel. Um jetzt mal bei dem Gartenbeispiel zu bleiben, ist vielleicht sowas veranschaulichend wie, für jede Blume, die ich pflanze, ist es sehr klar, welchen Anreiz ich erhalte. Vielleicht sowas wie direkt 1 Euro im Anstoß. Ein direkter Anreiz kann dann also helfen zu motivieren, wenn die Aufgabe recht einfach ist und eher Produktivität im Vordergrund steht. Wenn die Anreize immer größer werden, führt das aber beispielsweise zu weniger Kreativität und intrinsische Motivation und die Bedeutung für die Leistung rücken in den Hintergrund. Wenn Lehrkräfte die Schülerinnen aber zu mehr Kreativität, Autonomie oder Teamarbeit motivieren wollen, dann sollten die Anreize weniger stark ausgeprägt sein. Ein Beispiel hierbei wäre zum Beispiel, dass ich bei der Arbeit im Schulgarten immer mein Bestes gebe, weil ich danach nicht eine Hausaufgabe darüber bearbeiten soll oder irgendwie sowas, sondern einfach Freude daran habe, einen schönen Ort gemeinsam als Team mit der Klasse zu schaffen. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis zu?
Manchmal mache ich auch noch Klassenbelohnungen, wenn ich zum Beispiel verschiedene Verhaltensweisen üben möchte. Letztens ging es darum, dass die Kinder nach dem Frühstück pünktlich ausgepackt haben sollen. Dann, also eine Uhr klingelt und dann soll umgepackt werden auch für das nächste Fach. Und das muss halt zügig funktionieren. Dann habe ich eine kleine Tabelle an der Tafel gehabt und man konnte einen Sticker sammeln, wenn das funktioniert hat. Das klappt dann 3 oder 4 Mal und dann ist das Verhalten auch ganz gut geübt und ich habe mein Ziel erreicht. Dann höre ich auch auf, diese Belohnung einzusetzen. Es muss immer gut dosiert sein. Sobald ein Gewöhnungseffekt eintritt, sind Belohnungen nicht mehr zielführend.
Und ja, um das Ganze jetzt eigentlich nochmal zusammenzufassen, extrinsische Anreize können zwar beeinflussen, wie extrinsische Motivation die Leistung verstärkt oder eben auch nicht beeinflusst. Viel wichtiger an dieser Stelle, und das zeigt die Meta-Analyse auch nochmal, ist, dass intrinsische Motivation ein wichtiger und starker Einflussfaktor auf die Leistung bleibt. Ganz egal und unabhängig davon, ob überhaupt extrinsische Anreize vorhanden sind. Der wichtigste theoretische und empirische Beitrag der Meta-Analyse ist also, um jetzt vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, dass Anreiz und intrinsische Motivation je nach Art der Leistung und Verknüpfung mit dem Anreiz nebeneinander herbestehen. Also entgegen anderslautender Behauptung, mit freundlichen Grüßen an den Mythos, zeigt diese Meta-Analyse, dass nämlich gerade gemeinsame Wirkung von Anreizen und intrinsischer Motivation für die Leistung entscheidend ist.
Das sind ja wirklich spannende Ansätze und Ergebnisse. Aber um euch jetzt auch nochmal Desi, Cameron, Pierce und Co. ins Gedächtnis zu rufen, komme ich hier auch nochmal zu einem Fazit. Wie ihr gemerkt habt, ist das Ganze ein Riesenthema in der Psychologie und polarisiert total. Es gibt natürlich auch noch weitere Einflussfaktoren, auf die wir jetzt nicht genau eingehen konnten und nicht wirklich eine klare Antwort. Was man aber sagen kann, die negativen Auswirkungen von Belohnungen auf die intrinsische Motivation sind begrenzt. Belohnungen verringern nicht immer die intrinsische Motivation. Verbale Belohnungen können sie steigern und es gibt auch Unterschiede zwischen erwarteten und nicht erwarteten materiellen Belohnungen. Auch im Voraus angebotene, greifbare Belohnungen, die nicht von der Qualität der Aufgabenerfüllung abhängen, also eigentlich die, die am ehesten die intrinsische Motivation verringern, haben nur schwache Auswirkungen von ungewisser Bedeutung. Es gibt also keinen universell negativen Effekt von Belohnungen auf die intrinsische Motivation. LehrerInnen haben also keinen Grund, Angst davor zu haben, Anreizsysteme in ihren Unterricht zu integrieren. Und besonders Lob geht immer. Laut Cameron und Pierce sollten Belohnungen, die im Bildungskontext angeboten werden, aber von der Leistung abhängig gemacht werden. Wie wir von Frau Koch aber auch schon gehört haben, ist das auch immer ganz individuell an die Klasse anzupassen.
Ja, wenn man Ratgeber oder so liest, dann entdeckt man viele Belohnungssysteme und man denkt, jawohl, das ist eine super Sache, damit komme ich in meiner Klasse bestimmt gut klar. Das habe ich auch alles ausprobiert. Also ich habe mir ganz viele Stempel gekauft, ich hatte Belohnungstafeln und habe dann für gutes Verhalten oder auch gute Leistung, je nachdem, was belohnt werden sollte, Stempel vergeben. Das hat dann den Effekt, dass die guten Kinder viele Stempel haben und die nicht so guten Kinder wenige Stempel haben. Und das ist dann immer so. Und dann fragt man sich oder die Kinder fragen sich auch, naja, ich bin das jetzt so gewohnt, ich kriege immer viele Stempel oder ich kriege immer wenig Stempel. Warum soll ich das überhaupt machen? Ne? Also die Motivation, die dann damit eigentlich beabsichtigt war, die ist ganz schnell verpufft. So funktioniert es also nicht, habe ich dann festgestellt.
Das war's auch schon von unserer Seite und wir verabschieden uns hiermit. Hört euch gerne noch die anderen Folgen des Podcasts an. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.